Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Und die Kultur in Deutschland steht vor den drastischsten Einschnitten der letzten Jahre. Wir haben uns schon die Lage in Berlin angeschaut. Heute geht's nach München, wo es auch nicht viel besser aussieht. Noch wird aber Theater gespielt, zum Beispiel am Gorki-Theater in Berlin, wo wir uns eine heiß erwartete Premiere angeschaut haben. Außerdem haben wir Vertreter der Herero aus Namibia getroffen, die noch viele offene Forderungen haben an die deutsche Regierung, aber auch an die in Namibia selbst. Und dann wollen wir wissen, wie eine japanische Kuratorin das Gendern im Deutschen lieben gelernt hat. Sparen überall. Die Kulturszene in Deutschland steht gerade vor historischen Einschnitten. Wir haben schon ausführlich darüber berichtet. Es trifft nicht nur Berlin, es trifft auch München, wo der kommunale Haushalt Opfer von der Kultur erwartet. 9% der gesamten Sparsumme in München soll die Kultur beisteuern. Das sind über 15 Millionen Euro. Und das ist anteilig mehr als in anderen Etats in München. Daniel Sponsel ist Leiter des Münchner Doc-Filmfestes, seit 2009 einer der Sprecher eines Kulturbündnisses in München, das sich gegen die akut drohenden Streichungen des Kulturetats gegründet hat, sich mit einem Protestbrief auch in die Öffentlichkeit gewandt hat. Prominente Unterschriften sind dabei. Elfriede Jelinek, Joachim Meyerhoff, Edgar Selge. Verhindern Sie den Kulturabbau, steht da. So wenden sich die Unterzeichner an die Stadträte in München. Herr Sponsel, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend nach Berlin.
Was würden diese Sparmaßnahmen bedeuten, wenn sie so umgesetzt würden?
Ja, das ist unterschiedlich. Also es betrifft ja tatsächlich die ganze Kulturszene, also die großen Häuser als auch die freie Szene. Und die letzte Auskunft ist, dass es auch individualisiert wird. Also es wird nicht mit dem Rasenmäher bei allen gestrichen oder gespart, sondern es wird individuell verhandelt. Das ist alles noch, steht alles noch aus, was es jetzt tatsächlich für die einzelnen Player bedeutet.
Ihr Brief ist ja weniger anklagend als fast sogar kooperativ. Also Sie wollen mit den Münchner Politikerinnen und Politikern zusammenarbeiten, sich zusammensetzen, Wege finden. Welche könnten das denn sein?
Naja, so kooperativ heißt ja tatsächlich, dass wir wissen, dass das viele Kommunen in Deutschland trifft und dass in den Kommunen ja auch im Prinzip ein Verteilungsstreit oder Wettkampf um die Sparmaßnahmen zwischen Sozialen, Schule, Straßenbau, was auch immer, und der Kultur besteht. Und den wollen wir aber nicht thematisieren oder den wollen wir gar nicht erst aufkommen lassen, weil das führt uns zu nichts, wenn wir jetzt uns untereinander quasi ausspielen und Kürzungen so definieren. Also wir müssen da, glaube ich, wirklich perspektivisch argumentieren und auch Nachhaltigkeit schaffen, wenn es denn wirklich um Einsparmaßnahmen geht. Ja.
Was heißt das konkret?
Das heißt, dass tatsächlich überlegt wird, wo kann auch Kultur nachhaltig noch sich weiterentwickeln? Ganz einfach mit Fragen von Aufgabenteilung oder Ressourcenteilung, Spielzeitverlängerung, was auch immer. Also das sind ja einfach Optionen, die wir auch haben. Aber trotzdem erwischt uns jetzt diese Einsparung, die jetzt im Haus steht, sehr kalt am Jahresende. Also wir haben alle das kommende Jahr schon geplant. Und deswegen ist dieser Streit jetzt für das nächste Jahr furchtbar konkret und der ist auch noch nicht gelöst.
Also sparen ja, aber nicht in diesem Ausmaß.
Ja, das würde ich so, oder das fordern wir so. Und dazu gibt es auch die ersten Signale, dass das nicht eins zu eins so umgesetzt wird. Dass zum Beispiel die Gehälter da ausgenommen sind, weil wir auch mindestens die großen Häuser haben eine tarifliche Gehaltserhöhung und die wird von der Stadt per se übernommen. Also die ist nicht Teil der Sparmaßnahme.
Also man stellt sich also Fragen, auch in der Münchner Kulturszene, wo könnte man eventuell beitragen angesichts der klammen Kassen? Wo könnte man eventuell sparen, ohne an die Substanz zu gehen? Und das ist natürlich die große Frage, wie kann man das? Wenn zum Beispiel die Fixkosten für viele Kulturbetriebe bei 80, manchmal sogar 90% liegen, also was Betriebskosten angeht, Personalkosten angeht, vieles andere mehr, bleiben fast nur noch 10-15% für die eigentliche Kunst. Ist das ein tragbarer Zustand?
Nein, eigentlich nicht. Wenn wir die Förderung und Finanzierung der Kunst auch rückblickend betrachten, ist die ja eh schon für viele Anbieter, für viele Player prekär. Und da jetzt noch was rauszustreichen, ist tatsächlich, ja, das ist ein Kartenhaus, was in sich zusammenbricht. Das hat einen Dominoeffekt für gerade für kleinere und mittlere Kulturanbieter. Weil wenn man da erstmal einen Baustein rausnimmt, dann lässt sich der auch nicht auch wenn es im nächsten Jahr besser sein sollte, was so nicht aussieht und im übernächsten Jahr auch nicht wieder einfach so platzieren, zurückplatzieren. Also das ist sehr fragil und sehr sensibel.
Ja. Arbeiten die Kleineren und die Mittleren vielleicht sogar effektiver mit dem wenigen Geld, was sie haben, als die Größeren, die wirklich einen großen Bedarf haben, wie die Opernhäuser zum Beispiel?
Ja, das kann man wahrscheinlich so formulieren. Das ist ja üblich auch in der Wirtschaft so, dass man sagt, größere Unternehmen haben auch größere Strukturen, die teurer sind in sich, um sich zu tragen. Aber das würde ich auch nicht eins zu eins vergleichen wollen, weil in der freien Szene oder in kleineren Institutionen ist eine andere gewachsene Struktur, die auch dynamischer ist, auch mehr Flexibilität zulässt. Das ist man so gewohnt, würde ich mal sagen, in der Kultur. Große Häuser wie eine Staatsoper ist statischer, was ihre Planung anbelangt. Und das darf man aber nicht, glaube ich, jetzt tatsächlich in diesem Moment nicht gegeneinander ausspielen, weil dann gefährden wir die Kultur als Ganzes. Und wir müssen, glaube ich, mehr denn je den Wert der Kultur in dieser doch sehr fragilen Zeit, was das Politische anbelangt, in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja unsere Aufgabe. Kultur ist ja viel mehr wert als ein Beiwerk der Gesellschaft, sondern steht ja eigentlich im Zentrum der Debatten, um Perspektiven einzunehmen, um interkulturelle Dinge zu erleben. Das ist, glaube ich, wesentlich.
Also es hätte auch Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft, politische, soziale, gesellschaftliche Auswirkungen, diese Art von Kürzung für Sie, nicht nur kulturelle.
Auf jeden Fall, wir müssen das von diesem Ende her denken. Was wollen wir von Kultur? Was leistet Kultur eigentlich? Und das eine ist das Kulturwirtschaftliche, das Kreativwirtschaftliche, wunderbar. Das nimmt, glaube ich, eine Kommune gerne mit, dass es auch kreativwirtschaftliche Aspekte gibt, die wirklich den Standort fördern. Aber die eigentlichen Werte sind ja die gesellschaftlichen Werte, die demokratiestärkenden, die Debattenkultur, die Räume, die geschaffen werden, um überhaupt Dinge zu erleben und sich mit ihnen zu beschäftigen, außerhalb der News und der sozialen Medien.
Aber können da, um nochmal vielleicht zu den Strukturen zurückzukommen und zu der Effektivität und dem Geldbedarf, können vielleicht die großen, schweren Tanker, zum Beispiel die Staatsoper oder auch andere Orte, die eben wirklich auch relativ teuer produzieren müssen vielleicht sogar, etwas lernen von den kleineren, flexibleren Initiativen, die vielleicht mehr on the ground sind, vielleicht mehr auch aktiver sind mit der Stadtgesellschaft, sich mehr vermischen?
Ja, würde ich auch schon so sehen. Die kleinen Initiativen sind geübt darin, dass sie keine stabilen Zustände haben und passen sich den Gegebenheiten an in jeglicher Form, nicht nur was die Strukturen anbelangt, sondern auch was die Dynamik anbelangt von den Debatten, die geführt wird. Eine Staatsoper hat mehr Jahresplanung und natürlich auch ganz andere Verträge, aber da eine Dynamik zu entwickeln, die auch noch mehr reagiert auf was jetzt gerade gegeben ist in der Stadtkultur, wäre sicherlich ein Effekt, der wertvoll wäre. Ja.
Und angesichts der Ticketpreise vielleicht auch ein anderes Publikum vom sozialen Status her als kleinere Betriebe?
Ja, das ist ein Aspekt, den man ja mitbedenken muss. Das meine ich ja auch mit dem Domino-Effekt. Wenn die Inflation so weiter steigt, die Preise, Immobilienpreise in München sind ein Riesendilemma, dann gibt es nicht mehr so viele Leute, die Kultur dann auch wahrnehmen möchten oder wahrnehmen können. Das ist ja die andere Seite, unser Publikum, ja, die Menschen, für die wir das machen.
Sie leiten seit vielen Jahren das Münchner Doc-Filmfest. Was wird aus dem Doc-Filmfest in München?
Unser kommendes Jahr wird nicht einfach. Wir haben auch nicht nur, was jetzt die Förderung anbelangt aus der Stadt, durch die Landeshauptstadt München, sondern auch von verschiedenen Sponsoren, kriegen wir nicht das alles, was wir die letzten Jahre hatten. Also das spiegelt sich in der gesamten Wirtschaft auch wieder, dass wir in einer wirklich prekären Situation sind, was die Kassen anbelangt. Also wir tatsächlich haben nächstes Jahr 40. Jubiläum. Und wir arbeiten jetzt seit kurzer Zeit daran, wirklich nach einem Motto, was wir uns auferlegen, das wird in die Richtung gehen, dass wir sagen, 40 Jahre Docfest, es gibt nicht wirklich was zu feiern. Und das meint dann tatsächlich, dass wir die Filme, die wir zeigen, verhandeln natürlich auch dementsprechende Themen, die gerade virulent sind. Und die sind nicht sehr erbaulich und unsere eigene Situation auch nicht. Also wir nutzen tatsächlich dieses 40. Jubiläum zu einer Offensive in der Kommunikation auch.
Ist das auch ein Lernprozess für die Zukunft? Also man könnte vermuten, dass es nie wieder richtig gut wird mit der Kulturfinanzierung in Deutschland.
Das Könnte man vermuten, wobei wir haben tatsächlich ja in der Wirtschaft immer auch ein periodische Verhaltensmuster. Also als ich eingestiegen beim Dogfest, da kamen wir gerade aus der tiefsten Finanzkrise. Ne? Dann hatten wir jetzt wirklich ein paar gute Jahre, jetzt haben wir Krisenjahre. Ob das jetzt auf ewig so bleibt, schauen wir mal. Aber tatsächlich ist die Resilienz, die wir in der Kultur brauchen und die Strategien, die sind gefordert, auf jeden Fall. Das ist so, ja.
Wie geht's da jetzt weiter? Versuchen Sie sich zu vernetzen mit anderen Standorten wie Berlin? Also da ist ja der Einschnitt noch viel radikaler. Da reden wir auch von ganz anderen Summen, ist ja klar. Die Schaubühne zum Beispiel in Berlin fürchtet schon Insolvenz und viele andere schlagen auch Alarm. Gibt es da Vernetzung? Gibt es da Solidarität?
Das ist im Moment nicht absehbar und im Moment würde uns das überfordern. Wir haben uns jetzt tatsächlich in diesem Bündnis zum ersten Mal diese Woche getroffen, auch jetzt heute ja mit dem Pressegespräch auch erstmals vor Ort persönlich. Wir wären schon gut aufgestellt, wenn wir das in München organisiert bekommen, uns unter diesen sehr verschiedenen Anbietern zu vernetzen. Also jetzt sind ja die Kammerspiele dabei und das Volkstheater, aber auch die freie Szene, die bildenden Künste. Einige Museen, die Filmfestivals. Und wenn wir das in München hinbekommen, da eine Struktur der Kommunikation und der Aussagen, die wir produzieren können, die uns verständigen können, was die Richtung ist, wo wir hinwollen. Und eben das nicht nur über das Jammern jetzt, über das Defizit zu beziehen, sondern auch perspektivisch Ideen aufzuzeigen. Zum Beispiel gibt es die Idee, eben aus diesem Bündnis heraus einen Kulturbeirat zu gründen. Einen Kulturbeirat, der wirklich eine echte beratende Funktion haben könnte für den Stadtrat, um Entscheidungen vorzubereiten. Wenn wir danach noch schaffen, uns mit Berlin zu vernetzen, dann wird das groß, ja.
Daniel Sponsel ist Leiter des Münchner Dogfilmfests und gleichzeitig auch Sprecher eines Kulturbündnisses in München, das sich gegen die massiven Sparankündigungen im Kulturetat in München ausspricht. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja. Bitte gerne.
Danke. Und wir haben es schon angesprochen, Berlin hat uns ja auch schon beschäftigt, wird uns weiter beschäftigen mit den angekündigten Sparmaßnahmen, die dort eine große Rolle spielen. 12% des Kulturetats soll eingespart werden. Das sind 130 Millionen. André Mumert kommt aus dem Maxim Gorki Theater, aus einer Premiere, über die reden wir gleich. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es steht offenbar noch, es wird noch gespielt.
Ja, es wird noch gespielt.
Wie wird so etwas an so einem Premierenabend debattiert, diskutiert?
Ja, ich glaube, dass es sowohl hinter den Kulissen als auch im Publikum natürlich debattiert wird. Das ist das große Thema im Moment in der Berliner Kulturszene. Wie geht das jetzt weiter? Auch gerade für die Theater, die mit wirklich diesen hohen Millionen-Einsparungen irgendwie umgehen müssen. Bei dieser Premiere heute hat es inhaltlich eigentlich keine große Rolle gespielt. Also das war ein Abend, in dem, das muss man schon sagen, unsere Gegenwart auch mal wieder auf die Bühne gebracht wurde. Aber so aktuell war es dann in gewisser Weise doch nicht. Auch wenn, das kann ich vorwegnehmen, die Schauspielerin Cidem Teke einen großen Monolog hatte, in dem sie über die Situation des Gorkis plötzlich gesprochen hat. Das ist auch typisch für Gorki-Inszenierungen, das kennen wir.
Sich selbst zu reflektieren.
Ja, sich selbst zu reflektieren, auch sich selbst ironisch zu reflektieren. Auch das wurde heute gemacht. Aber da hat diese Schauspielerin gesagt, wir hatten einen Traum mit diesem Maxim Gorki. Wir haben kurz gedacht, wir können die Strukturen ändern, wir können hier eine antirassistische, eine gemeinschaftliche Utopie leben. Und jetzt sehen wir, was außerhalb dieses Theaters passiert und das sieht ganz anders aus. Der Rassismus wird immer deutlicher, spürbar, die Gewalt nimmt zu und da fragt man sich, und das ist natürlich die große Frage der Kulturpolitik im Moment auch in Berlin, brauchen wir das Theater? Hat das eine Funktion? Hilft uns das weiter? Und da hieß es heute Abend auf der Bühne ja. Und wenn wir heute Abend ein bisschen lachen können miteinander, dann ist es vielleicht schon ein kleines bisschen besser, zumindest in diesem Moment.
Bin gespannt, ob Sie lachen konnten. Vielleicht erstmal zu dem Stück, das Sie heute Abend überhaupt gesehen haben. Café Populaire Royal von Nora Abdel Maksoud in der Regie von Nurkan Erpolat am Gorki-Theater. Ich habe schon gesehen, hier vier Figuren in diesem Stück. Eine davon eine prekär lebende Künstlerin, die sich als Hospizclown durchschlägt. Das scheint ja fast schon wieder ein Bezug zu der unterfinanzierten Kulturszene zu sein. Also worum geht's?
Ja, man muss vielleicht sagen, das Stück ist schon älter. Es ist von 2018. Es ist jetzt aber neu bearbeitet worden für diesen Abend von der Autorin und dem Ensemble für Berlin. Das heißt, diesmal spielt es in Marienfelde, also sozusagen da, wo Berlin nicht ganz so großstädtisch ist. Und es geht eben um Figuren, die eigentlich alle ringen darum, eine kleine Kneipe mit Veranstaltungszentrum zu übernehmen. Diese Kneipe gehört einer Hospizpatientin, einer älteren Frau, und diese junge Künstlerin, die Sie schon erwähnt haben, die möchte unbedingt diese Kneipe haben, um sich da selbst verwirklichen zu können. Die glaubt, sie sei was wirklich Wichtiges, ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft ginge von ihr aus. Und sie,
die Bedeutung der Kultur.
Die Bedeutung auch der Kultur und wie sie das so auch an andere weitergibt, das hört man zum Beispiel in diesem Ausschnitt.
Der Aram und ich haben ja einen ganz ähnlichen Humor. Wisst ihr, das Verständnis für die Raffinessen der Kunst ist nicht nur eine Frage der kulturellen Vorprägung, sondern auch eine der Bildung. Man kann es erlernen, wie eine neue Sprache. Was ich mein Zuseher und Zuseherinnen, vor allem denen aus bildungsfernen Milieus, mitgeben möchte, ist, wie man der geistigen Enge seiner Herkunft entkommen kann. Dieses Real soll auch ein
niederschwelliges
Angebot sein, sich mit der
Hochkultur,
legitimen Kultur, vertraut zu machen.
Also in meine Freizeit, ich gehe gerne Kegeln.
Also das da geht jemand gerne kegeln.
Da geht jemand gerne kegeln. Das ist der Aram, gespielt von Amanda Barbey Vieira. Der ist der Dienstleistungsproletarier an diesem Abend und der muss alles machen. Der ist der Raumpfleger, der ist der Kellner, der ist der Amazon-Lagerist, der arbeitet auch im Callcenter. Das ist die Figur, über die im Grunde genommen gesprochen wird. Aber da gibt es auch einen Twist, weil auch diese Figur gar nicht so ist, wie sie zu sein scheint. Aber das Entscheidende ist eben diese Svenja, die wir gerade gehört haben. Fantastisch übrigens gespielt von Aysima Ergün. Das ist eine komödiantische Glanzleistung an diesem Abend. Die möchte eigentlich immer nur das Richtige tun und die weiß auch genau, was ideologisch gerade angesagt ist. Aber dann kommt es zu einer kuriosen Abspaltung von einem, ja, verdrängten Persönlichkeitsanteil von ihr. Und es wird dann auch eine Figur, das ist der Don, gespielt von Janina Zeron. Dieser Abend ist ausschließlich weiblich besetzt. Und da kommen dann plötzlich so ganz andere Instinkte durch. Also eben dieses Überlegenheitsgefühl und dieser Klassismus. Und am Ende ist es diese Svenja, die da in diesem Berliner Bezirk dafür sorgen will, dass die Armut verschwindet, indem die Armen verschwinden und indem die Mieten steigen und indem die Obdachlosen nicht mehr berücksichtigt werden und indem die Jugendprojekte geschlossen werden. Also da passiert dieser Wandel und das ist sozusagen die bittere Pointe oder das, worum es in diesem Abend und in diesem Stück geht, dass die, die eigentlich sozusagen die Verbündeten sind, der Diskriminierten, derjenigen, die eben nicht diese Privilegien haben in der Gesellschaft, womöglich auch nur so lange Verbündete sind, wie sie das zum Beispiel in Social Media für sich nutzen können, solange sie das sozusagen für ihren eigenen sozialen Aufstieg auch verwenden können. Und sobald das nicht mehr der Fall ist und sobald sich plötzlich alle um diese Kneipe streiten, kommen da ganz andere und plötzlich ganz viel weniger woke Gedanken ans Tageslicht.
Haben wir da etwas Selbstkritik am Kulturbetrieb und an der Bedeutung, die er gerne auch mal vor sich herträgt?
Ja, das hören wir. Und das ist aber auch eine der großen Leistungen, muss man mal sagen, ganz grundsätzlich des Maxim Gorki Theaters in dieser Intendanz von Shermin Langhoff und anfangs ja auch von
die bald zu
Ende geht. Von Anfang an, dass man sowohl gekämpft hat für das Richtige, aber auch immer wieder in ganz vielen Inszenierungen diese Selbstironie und auch diese Selbstkritik geäußert hat. Und die gibt es auch an dem Abend. Die Schauspielerinnen treten einmal alle aus der Rolle raus und sagen, ist hier zufällig eine Schulklasse aus der Gropiusstadt im Saal, da müssten die eigentlich jetzt auf die Bühne kommen und wir müssten eigentlich aufhören zu spielen, weil wir ja hier auch Privilegien haben.
Ein Viertel mit vielen sozialen Problemen.
Genau, muss man dazu das ist erzählen. Sozusagen das angespielte Problemviertel in Berlin an diesem Abend, ist aber natürlich keine Schulklasse da und dann sind die ganz erleichtert und sagen, puh, dann können wir ja weiterspielen, weil wir sind ja hier auch diejenigen, die uns zeigen wollen. Das wird reflektiert und das ist was Schönes an diesem Abend. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass dieser ganze Zugriff auch von dem Regisseur Nurkan Erpulat sich ein bisschen erschöpft am Ende. Also das wird sehr atemlos. Also irgendwann bekommt das auch was Hektisches, was Atemloses, was sehr Ermüdendes dann. Und das ist vielleicht sogar beabsichtigt, denn diese satirischen Spitzen, die wirklich hervorragend auch formuliert sind von der Autorin, da ist sehr viel zupackender Humor drin. Das mündet am Ende in so einem Erschöpfungszustand von, wir wissen jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Ist da jetzt irgendwie eine Lösung für uns zu finden? Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht passt das auch zum allgemeinen Weltempfinden im Moment.
Absolut, absolut.
Also in der Hinsicht ist vielleicht dieser Abend dann doch treffend, wenn er auch in Teilen zumindest, glaube ich, was das Dramaturgische und den Spannungsbogen angeht, sie André Mumot nicht wirklich komplett überzeugt hat. Ne?
Ja, das stimmt.
Café Populaire Royal von Nora Abdel Maksud in der Regie von Nurkan Erpolat am Gorki-Theater in Berlin. Und wir haben es schon erwähnt, Jeremy Langhoff, die Intendantin, scheidende Intendantin, wird dann irgendwann eine Nachfolgerin haben, die wir übrigens auch schon im Gespräch hatten hier bei uns bei Fazit der Kultur vom Tage. Können Sie gerne nachhören in der DLF-App oder auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Chala Ilk, die auch den deutschen Auftritt auf der Kunstbiennale Venedig übrigens betreut hat. Und was die ganzen Spardebatten angeht, auch das wird uns beschäftigen am Samstag. André Mumot, Sie haben gesprochen mit dem Intendanten des Krippstheaters.
Genau. Mhm.
Mit das Kinder- und Jugendtheater, das ist legendär.
Genau, ja. Da sprechen wir in Rang 1 im Theatermagazin darüber, was das für das Krippstheater bedeutet. Für die ist es nämlich wirklich existenzgefährdend. Wenn die diese Sparzwänge umsetzen müssen, können sie wahrscheinlich gar keine neuen Premieren auf die Bühne bringen. Und das kann so sicherlich nicht funktionieren für dieses Haus. Da habe ich gesprochen mit Philipp Harper, dem Intendanten.
Also eine tatsächlich auch dramatische Lage, unter anderem für die Kulturszene in Berlin. Dankeschön, André Mumot.
Danke. Sehr gern.
Die Geschichte des deutschen Kolonialismus ist voller Blut von Hunderttausenden Opfern. Und es ist eine Geschichte, die erst in den letzten Jahren begonnen wird, wirklich aufzuarbeiten, auch politisch, etwa mit Namibia. Dort wurde ja Raubgut zurückgegeben, wir haben da schon ausführlich darüber berichtet und sogar ein Aussöhnungsabkommen unterzeichnet mit einer Wiedergutmachungssumme von über 1 Milliarde Euro. Aber die Realisierung des Abkommens stockt, weil es in Namibia Streit darüber gibt, gerade mit dem Volk der Herero. Jetzt waren oberste Vertreter der Herero in Deutschland und haben für ihre Anliegen geworben. Und zwar an dem Ort, wo vor 140 Jahren die Berliner Kolonialkonferenz stattfand, die sogenannte Kongo-Konferenz. Mathieu Braun war heute dabei. Wer war denn da?
Ja, es war auf jeden Fall eine große Delegation aus Namibia da. 3 lokale Chiefs, das religiöse Oberhaupt der Herero war da und natürlich der Paramount Chief, Muchinde Kachiwa. Er ist der gewählte Vertreter aller Herero. Und die waren natürlich alle in ihren Uniformen da mit Abzeichen. Das war schon sehr, sehr eindrücklich. Es waren auch 2 Herero-Vertreterinnen in Tracht da mit so breitem Kopfschmuck, der an so Rinderhörner erinnern soll. Und natürlich auch der Ort, an dem das stattgefunden hat, wurde auch klar thematisiert. Das macht ja auch was aus. Also zum Beispiel hat der Paramount Chief direkt erstmal ganz am Anfang seiner Rede daran erinnert, was das hier für ihn bedeutet.
We must also underscore the profound discomfort that this space evokes. For us, it represents not merely a historical locus, but an enduring symbol of pain, dispossession and shame.
Ja, also für ihn bedeutet das hier auch, es ist auch ein Ort der Schande, der Enteignung und des Schmerzes.
Es ist ja eben auch ein historisch so bedeutsamer Ort, wo die Kongo-Konferenz vor 140 Jahren stattfand, wo westliche Mächte den afrikanischen Kontinent weitestgehend unter sich aufgeteilt haben. Nun war ja diese Delegation in den letzten Tagen zum Beispiel auch in Leipzig, um dort zu verhandeln mit dem Grassi-Museum für Völkerkunde. Da geht es auch um die Rückgabe von Artefakten. Gab es da Resultate?
Also das habe ich gefragt, es ist noch nichts unterschrieben, aber man hat sich wohl darauf geeinigt, dass Artefakte zurückgegeben werden, darunter auch Knochen. Und das ist für die Herero besonders wichtig, wie heute betont wurde, weil sie religiös stark verbunden sind mit ihren Vorfahren. Und der Austausch in Leipzig fand zwischen dem Museum und dem Freistaat Sachsen und den Herero direkt statt. Und auch das ist wichtig, das hat der Paramount Chief auch erklärt, weil die Artefakte nicht an die namibische Regierung zurückgehen sollen, sondern an die Herero-Community. Und worüber heute auf der Veranstaltung eben auch geredet wurde, ist, dass die Rückgabe alleine nicht reicht. Die Museen müssen auch für die Konservierung in den Ursprungsländern sorgen. Also das war auch eine Forderung, die hier zu hören war.
Und dann natürlich ein Thema dieser Delegation, aber nicht nur der, sondern etwas, was das deutsch-namibische Verhältnis schon eine ganze Weile belastet, obwohl es eigentlich das verbessern sollte, nämlich das Versöhnungsabkommen, die Wiedergutmachung. Das ist ja von deutscher Seite eigentlich schon beschlossen, aber ist in Namibia immer noch nicht ratifiziert. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, dass da die Verhandlungen eigentlich abgeschlossen waren. Es geht um die Summe von 1,1 Milliarden Euro, aber eben in Namibia ist das noch nicht ratifiziert. Warum eigentlich?
Das liegt daran, dass die Herero das Abkommen ablehnen. Also sie kritisieren, dass sie nicht an den Verhandlungen beteiligt waren und dass nur die Regierungen miteinander verhandelt hätten. Die namibische Regierung hat zwar einen Rat der Häuptlinge eingesetzt, der durfte aber auch nur beratend tätig sein. Und auch dieser Rat hat das Abkommen dann abgelehnt.
Und warum kann die namibische Regierung, die ja man durchaus als demokratische Vertreterin des Volkes bezeichnen kann, tatsächlich nicht mit den Herero so weit verhandeln, dass beide Seiten einverstanden sind?
Das liegt auch daran, dass viele Herero in der Diaspora leben, also in Botswana, in Südafrika, in Europa und den USA. Viele von ihnen sind auch wegen des Genozids ausgewandert und für sie spricht die namibische Regierung einfach nicht. Es waren auch heute einige Vertreter der Diaspora da, zum Beispiel auch ein Vertreter aus Botswana, der das folgendermaßen erklärt hat.
Now I live in a country outside of Namibia, such that the government of Namibia can never speak on my behalf, because for them I am not Namibian. And actually, I am only Herero. I have never been a Namibian. Namibia is a new construct, does not include me.
Ja, also wir hören das. Er war nie Namibia, er war immer Herero. Namibia ist ein neues Konstrukt, was ihn überhaupt nicht mitdenkt eigentlich. Und deshalb kann auch die namibische Regierung nicht für ihn sprechen. Und ein weiteres Problem an dem Abkommen ist auch, dass das Geld, was Deutschland an Namibia zahlt, diese 1,1 Milliarden Euro, dass die eben nicht an die Herero gehen, sondern an die namibische Regierung. Und dass die damit eben machen kann, was sie will. Und die Herero möchten gerne selber direkt das Geld bekommen. Außerdem, was heute kritisiert wurde, ist, dass der Völkermord im Abkommen nur als Völkermord aus heutiger Perspektive bezeichnet wird. Das heißt, es wäre damals in Ordnung gewesen und nur retrospektiv ein Genozid. Das hat aber nicht nur symbolischen Charakter, sondern ist auch rechtlich relevant. Wenn etwas als Völkermord anerkannt ist, dann müssen Reparationszahlungen geleistet werden. Und genau das fordern die Herero.
Die Frage ist natürlich, inwieweit man einen Genozid überhaupt in Zahlen und in Geld ausdrücken kann.
Also die Frage ist immer, wie kann man einen Preis setzen auf so einen Genozid? Und ich konnte im Anschluss mit dem Paramount Chief ein Interview führen und habe ihn genau das gefragt. Und er meinte zum einen ganz pragmatisch, naja, man weiß ja, wie viel Land gestohlen wurde. Man weiß, wie viele Tiere, wie viele Herden und auch wem gestohlen wurden. Und das kann man einfach ausrechnen und dann dementsprechend den Familien, den Nachfahren eben das zurückgeben. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie ist es eben mit diesem intergenerationellen Trauma, von dem auch heute viel die Rede war? Wie kann man sowas eigentlich ausgleichen? Da kann man ja eigentlich gar keinen Preis draufsetzen. Und auch dafür hatte er aber eigentlich eine Antwort.
Generational trauma, for instance, say you are suffering psychological effects. It means you need counseling. So what's the cost of counseling? If you have to go 5 hours or 1 hour to a counselor, psychological counselor, so how many hours you have to go? How many people? That gives you a figure. How many people need to be cancelled and for how much?
Ja, also er sagt ganz klar, man kann einfach ausrechnen sozusagen, was sind die psychologischen Kosten? Also was sind die Kosten der psychologischen Behandlung konkret? Für wie viele Menschen braucht es wie viele Stunden an psychischer Beratung, um eben mit diesem Trauma auszukommen? Auch das kann man einfach ausrechnen, was das kostet.
Wie geht es denn jetzt weiter in diesem schwierigen Verhältnis zwischen namibischem Staat, namibischer Regierung und den Herero?
Die Herero haben 2023 gegen die namibische Regierung geklagt, um sie davon abzuhalten, das Abkommen zu ratifizieren. Und sie fordern, dass jetzt ganz neu verhandelt wird und dass sie diesmal auch mit am Tisch sitzen.
Vertreter der Herero also auf der Suche nach Wiedergutmachung in Deutschland. Mathieu Braun war für uns dabei, heute in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Heino Rindler.
Eine 160 cm über dem Boden an eine Wand geklebte Banane hat bei einer Auktion in New York für umgerechnet knapp 6 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Das Kunstwerk Comedian des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan hatte 2019 bei der Art Basel erstmals für Aufsehen gesorgt. Cattelan ist für seine skurrilen Skulpturen bekannt. Damals hatte der amerikanische Aktionskünstler David the Tuner die Banane abgerissen und aufgegessen. Auch der neue Besitzer des Kunstwerks hat bekräftigt, die Banane verspeisen zu wollen, um so ihren Platz in der Kunstgeschichte und der Populärkultur zu würdigen. Die Instruktionen Cattelans besagen zudem, dass die reife Banane an der Wand alle 2 oder 3 Tage ersetzt werden soll. Der neue Eigentümer erwarb also somit eher die Idee Cattelans und ein Zertifikat anstatt der Banane und des Klebebandes. Ursprünglich hatte der italienische Künstler den Wert seines Werkes auf 120.000 Dollar festgesetzt. Das Startgebot der Auktion von 1 Million wurde um ein Vielfaches überboten. Die menschliche Stimme ist zum Instrument des Jahres 2025 ausgerufen worden. Das teilten das Musikinformationszentrum und der Deutsche Musikrat mit. In einem spannenden Zusammenspiel aus Muskeln, Stimmlippen und Knorpel im Kehlkopf entstehe die für jeden Menschen einzigartige Stimme, hieß es. Sie verbinde Menschen auf der ganzen Welt, überwinde kulturelle, sprachliche und geografische Grenzen und schaffe eine gemeinsame Basis für Kommunikation und gegenseitiges Verständnis. Das Instrument des Jahres wird seit 2008 jedes Jahr vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein gekürt. Instrument des Jahres 2024 war die Tuba. Drei Demonstranten, die im Juni dieses Jahres das prähistorische Bauwerk Stonehenge beschädigt haben sollen, müssen sich vor Gericht verantworten. Die Umweltaktivisten von Just Stop Oil hatten einige Steine von Stonehenge in der britischen Grafschaft Wiltshire im Süden Englands mit orangener Farbe besprüht, die später entfernt wurde. Die Anklage lautet nach Angaben der Polizei neben der Beschädigung eines geschützten historischen Denkmals unter anderem auch vorsätzliche Verursachung öffentlichen Ärgernisses. Die Denkmalorganisation English Heritage erklärte nach dem Angriff, dass es an dem 5000 Jahre alten Wahrzeichen offenbar keine sichtbaren Schäden gab. In der Vergangenheit haben Gerichte in England sehr unterschiedliche Urteile zu Protestaktionen an Kunstwerken gefällt. Während einige Demonstranten freigesprochen wurden, erhielten andere Gefängnisstrafen von bis zu 2 Jahren.
Hanno Rendler mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Wie schön. Deutschland ist ein Land der Vielfalt und der hunderten verschiedenen Communities, die versuchen, kulturelle Begegnungen zu organisieren. Eine Community, die relativ wenig sichtbar ist, ist die japanische. Und die größte Gruppe von Menschen mit japanischem Background wohnt in Düsseldorf. Mehr als 8000 nämlich. Und es kam daher, dass viele japanische Unternehmen nach Düsseldorf gezogen sind. Nach London und Paris ist Düsseldorf die drittgrößte japanische Community in Europa. Rund um die Immermannstraße da in Düsseldorf kann man einiges erleben. Da liegt es natürlich nahe, ein Kulturfestival zu veranstalten, mindestens eins. Seit 10 Jahren gibt es die Nippon Performance Nights. Heute sind sie wieder gestartet, Aufführungen, die das moderne Japan zeigen sollen, jenseits der Klischees. Organisiert wird das Festival von Akiko Okamoto, sie ist Übersetzerin, Kuratorin, lebt seit 1996 in Deutschland und ist Mitbegründerin dieser Nippon Performance Nights. Guten Abend erstmal. Sie haben das Festival damals begründet. Was hat Sie eigentlich angetrieben?
Also meine Motivation von damals, warum ich so einen Abend mit japanischen KünstlerInnen stattfinden lassen wollte, war zu einem, dass ich es sehr bedauerlich fand, dass ich bei meinen Theaterbesuchen fast immer die einzige Japanerin im Theater war, obwohl so viele JapanerInnen in dieser Stadt wohnen. Ne, und ich wollte einfach in dieser Stadt einen Abend gerade in Düsseldorf anbieten, wo die drittgrößte japanische Community in Europa ist. Und ich hörte auch von Deutschen in Düsseldorf, ja, es ist uns bewusst, dass viele JapanerInnen hier leben, aber ich sehe sie nicht. Ich habe gar nicht Kontakt zu denen. Wo sind sie? Ne, ich habe gewünscht, dass DüsseldorferInnen ja durch Theaterbesuche JapanerInnen auch kennenlernen. Und zwar nicht Besuche der Veranstaltungen, wo traditionelle Künste präsentiert werden, sondern so also performative und experimentelle Kunst der Gegenwart von japanischen KünstlerInnen.
Weil Sie sagen performative Kunst, das heißt, es braucht doch oft gar nicht die Sprache. Die Sprache ist eher gar nicht so ein Hindernis.
Nein, überhaupt nicht. Also Stücke aus Japan werden natürlich mit deutschen Übertiteln gezeigt und Publikumsgespräche, also Gesprächsformate werden mit DolmetscherInnen stattfinden. Und wenn man entweder Japanisch oder Deutsch beherrscht, kann man alles genießen.
Dann gehe ich mal davon aus, dass vielleicht eine von den beiden Sprachen tatsächlich die Besucherinnen und Besucher Intus haben, wenn sie da zu Ihnen kommen. Jetzt ist die Frage, ob das mehr deutsche Muttersprachler sind oder japanische Muttersprachler, die Sie da erwarten.
Erfahrungsgemäß war es so, dass ein Drittel JapanerInnen waren und 2/3 deutsche ZuschauerInnen waren. So eine Mischung.
Und die Themen zu dem, was da erzählt wird, was genau ist zu sehen auf der Bühne in den nächsten Tagen?
Ein Stück, der Butterteich, erneuter Besuch, ist ein absurdes Theaterstück mit 2 Schauspielern, die sich gegenseitig nicht verstehen. Jun Tsutsui, ein Autor und Regisseur aus Osaka, der kein Deutsch spricht, und Oleg Tschuchow, ein Schauspieler aus Odessa, der kein Japanisch spricht, versuchen sich auf der Bühne mittels Übertiteln an einem gemeinsamen Dialog.
Ein Schauspieler aus Odessa, aus der Ukraine?
Genau, der lebt schon sehr, sehr lange in Nordrhein-Westfalen.
Ich wollte fragen, ob es da einen Bezug gibt zum aktuellen Ukraine-Krieg in diesem Stück.
In dem Stück nicht. Sie jonglieren mit ihren Sprachen, Übersetzungen und Übertiteln und ja, verlieren sich in Missverständnissen und tauschen unter den Strudeln kultureller Differenzen.
Und genau. Was ist noch zu sehen?
Wir haben ein Deutschland-Debüt von einem etwas jüngeren Performance-Künstler Takuya Takemoto mit dem Stück Sia Porous Stone und eine performative Ausstellung Milliarden Jahre Widerhall von in Berlin lebenden und japanischen Künstlerin Naoko Tanaka, die interdisziplinär zwischen bildenden und darstellenden Kunst arbeitet. Und ich habe auch mit Gästen eine Talk-Veranstaltung.
Worum
geht's
da?
Da geht es um den Austausch, also bei der ich mit den BesucherInnen gemeinsam auf 10 Jahre Nippon Performance Night zurückblicken und Wünsche vom Publikum für das zukünftige Programm aufnehmen möchte. Also darüber möchte ich mit einer lockeren Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen plaudern.
Bei Kaffee und Kuchen, ist da auch kulinarisch was Japanisches geboten oder ist es eher der klassische deutsche Kaffee und Kuchen?
Nein, also die japanische Konditormeisterin wird diese Stunde versüßen, ja. Und außerdem
das
werden
sehr
alle
in meinen Ohren.
Genau, finde ich auch. Ja, außerdem werden alle 4 Abende durch das KünstlerInnen-Koch-Kollektiv Kuckmal kulinarisch unterstützt. Also meiner Meinung nach kann ein guter Austausch in der geselligen Situation, zum Beispiel beim Essen, am einfachsten stattfinden.
Kiko Okamoto, Sie sind seit fast 30 Jahren in Deutschland. Wie weit vom Empfinden her? Ich meine, geografisch ist es klar, es ist praktisch das andere Ende der Welt. Aber wie weit ist Japan für Sie in Deutschland?
Ich bin immer noch Japanerin, ne? Aber ich bin schon sehr lange in Deutschland, so dass ich mich nicht unbedingt so japanisch fühle, wenn ich in Japan bin. Und dann vermisse ich Deutschland. Also ich fühle mich nicht unbedingt wie eine richtige Japanerin. Also eingedeutscht, kann man vielleicht sagen, aber ich habe natürlich meinen japanischen Teil behalten. Also ich bin eine gute Mischmasch, würde ich sagen.
Und Deutschland hat sich ja wirklich in den letzten 30 Jahren ja auch stark verändert, ist viel spürbarer, sichtbarer auch eine Einwanderungsgesellschaft geworden. Es ist eine starke Vielfalt, die auch einfach auch auf den Straßen sichtbar ist, die auch Gehör findet, stärker Gehör findet. Was hat sich für Sie da geändert?
Es war nicht so, dass ich Diskriminierung zum Beispiel erlebt habe oder erlebe. Vielleicht, weil ich aus Japan komme, ich weiß nicht.
Also für die japanische Community gibt es, daraufhin zielt meine Frage, für die japanische Community, die ja eher klein ist in Deutschland, auch wenn sie in Düsseldorf groß ist, gibt es diese Thematiken, was migrantische Kultur angeht, was Integrationsdebatten angeht, da gibt es kaum Konflikte?
Ich denke eher so, dass die Beliebtheit oder Verständnis für japanische Kulturen in den letzten Jahren eher gewachsen ist. Wahrscheinlich durch das Interesse für japanische Spiele oder Manga, Cosplay und so weiter und japanisches Essen. Mein Gefühl ist, dass das nicht mehr so überraschend ist, dass Japaner rohe Fische essen, also Sushi oder so. Das ist verbreitet jetzt, aber das bedeutet vielleicht nicht das bessere Verständnis für unsere japanische Denkweise oder Verhaltensweise gibt.
Was würden Sie sich da wünschen? Wo sollte es noch mehr Verständnis geben in Deutschland für japanische Denkweise, wie Sie sagen?
Vielleicht ist es ein sprachliches Problem oder so, oder Tempo ist anders, aber wenn man bereit ist, zuzuhören und sich interessiert für andere, und dann kann man schon ins Gespräch kommen und sich wahrscheinlich besser verständigen, als so davon auszugehen, die Japaner sind so, Japaner denken so oder so, diese mit stereotypischen Gedanken mit JapanerInnen in Kontakt zu treten. Also ich muss sagen, manchmal denke ich, ich freue mich nicht unbedingt darüber, wenn mein Gegenüber sagt, Sie sind Japanerin, ich liebe Japan und Japaner sind so höflich und so ein tolles Land, das soll mich wahrscheinlich freuen. So ist das so wie Kompliment gemeint, aber ich freue mich nicht unbedingt darüber.
Aber was Sie auf jeden Fall auch nutzen, das höre ich, Sie gendern in der Sprache. Das ist ja etwas, was debattiert wird, was in der Kulturwelt natürlich weit verbreitet ist, was ich an der Stelle natürlich überhaupt nicht bewerten will, was mir einfach nur auffällt. Mm. Und das ist ja schon etwas, wo Sie sozusagen mitgegangen sind mit sprachlicher Entwicklung. Ist Ihnen das leicht gefallen?
Das ist für mich Alltag geworden. Also wenn man im Theaterbereich arbeitet, gendert man. Irgendwie hat es sich so eingebürgert und am Anfang dachte ich so, boah, deutsche Sprache ist schon kompliziert genug und jetzt soll ich auch noch gendern. Das war ein bisschen schwierig gewesen, aber in den letzten Jahren gender ich auch im Alltag, wenn ich so mit Freunden spreche und dann einige Leute sagen so, wieso sprichst du so?
Aber es ist natürlich geworden für Sie.
Ja, also das ist Gewohnungssache. Ja. Finde ich. Und Sie gendern nicht?
Ich nutze beide Formen, die weibliche und die männliche Form. Ich gendere eher, wenn ich schreibe, also in der geschriebenen Sprache. Dann tue ich das mit einem Sternchen, beim Sprechen nicht so sehr.
Mich stört es gar nicht, wenn Leute gar nicht gendern.
Mich stört beides nicht. Ich kann mit beidem sehr, sehr gut leben.
Ich auch.
Akiko Okamoto, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Kuratorin, Übersetzerin, Initiatorin der Nippon Performance Night, die in Düsseldorf heute Abend begonnen haben, in den nächsten Tagen dort zu erleben sind, im FFT, das Forum Freies Theater. Ich danke Ihnen sehr, wünsche viel Erfolg und danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wir schauen in die Feuilletons, immer am Ende unserer Sendung, diesmal vom 22. November. Ulrike Timm geht nochmal zurück zu dieser spektakulären Auktion heute in New York, die uns schon in den Kulturnachrichten beschäftigt hat.
In New York haben eine Banane und Klebeband den Besitzer gewechselt für rund 5,9 Millionen Euro. Konzeptkünstler Maurizio Cattelan nannte sein Werk Comedian. Es wurde für diese Summe versteigert. Der Käufer kriegt zusätzlich noch ein Echtheitszertifikat und eine Montageanleitung, damit er die Banane im Kunstwerk immer wieder fachgerecht ersetzen kann, wenn sie vergammelt. Die New York Times hat die Provenienz der Frucht recherchiert. Sie wurde am Tag der Auktion an einem Obststand an der Ecke vor dem Auktionshaus für 35 Cent gekauft. Der Obsthändler stammt aus Bangladesch und will anonym bleiben. Ist das nun ein Beleg für die Vitalität des Kapitalismus oder kündet es eher dessen psychotisches Verglühen an, fragt Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung. Das Werk jedenfalls schrieb schon Geschichte. Unter großem Hallo stellte Cattelan es auf der Art Basel vor. 2019, die Originalbanane ist also längst hinüber. Aber dass seine provokante Idee mal für Millionen versteigert würde, hätte sich der Konzeptkünstler wohl nicht träumen lassen. Die Kunst mit Schale ziert jetzt die Welt und die Süddeutsche Zeitung. Der Käufer hat übrigens angekündigt, das Millionending demnächst zu verspeisen, um ihren Platz in der Kunstgeschichte und der Populärkultur zu ehren. Mit ungefähr 20 solcher mit Klebeband an die Wand gepappten Bananen zu je 5,9 Millionen Euro wäre der Berliner Kulturetat rechnerisch wieder hochgepempert. Rund 121 Millionen sollen dort im kommenden Jahr gespart werden. Okay, der Vergleich ist zugegeben eine bananenkrumme Rechnung, aber sei's drum. Die Kürzungen halten die Szene seit Wochen in Atem. Geht es doch genau um die rund 10%, die die Kunst erst ermöglichen. Alles andere sind Fixkosten, Personal, Mieten, Heizung, Licht und so weiter. Nun muss die Frage erlaubt sein, ob es denn wirklich in Stein gemeißelt ist, dass 90% des Etats schon vorab Fixkosten sein müssen. Aber klar, das hilft im derzeitigen Schlamassel im Moment auch nicht weiter. Keine Ankündigungen vorab, kaum Gespräche und ein Kultursenator, der offenbar nicht für sein Ressort kämpft, lösen Bestürzung und Proteste aus. Der Tagesspiegel beschreibt die Konsequenzen am Beispiel der berühmten Berliner Schaubühne so. Sie ist privatwirtschaftlich organisiert. Ihre Gesellschafter haften persönlich. Sie sagen, wenn es bei einer Kürzung von 1,8 Millionen für 2025 bleibt und auch die Tariferhöhungen von 700.000 nicht ausgeglichen werden, droht Konkurs. Dazu meint Tagesspiegel-Autor Rüdiger Schraper: Wahnsinn, wirklich. Die Schaubühne gastiert in aller Welt, ist stets ausverkauft, das künstlerische Niveau hält sich konstant. Mit deutlich weniger Zuwendungen lässt sich diese Qualität nicht halten und für die kommenden Jahre sind weitere Sparrunden geplant, dann ist Ende der Vorstellung. Schnitt. Das anrührendste Feuilletons findet sich heute in der Welt. Autor Hans Zippert, der dem Blatt sonst mal mehr, mal weniger witzige satirische Kolumnen liefert, schreibt mit Blick auf den kommenden Toten Sonntag über Leben und Sterben seiner Mutter. Die alte Dame durfte über 100 Jahre alt werden, setzte auf Granderwasser und Reiki und hatte überhaupt ihren ganz eigenen Kopf. Sie hat mich nie angerufen und gefragt, wann ich denn endlich mal wieder vorbeikäme, schreibt Hans Zippert. Wenn ich mich ankündigte, sagte sie: Du Armer, musst du schon wieder die Alte besuchen? Ich antwortete dann sowas wie: Ich würde auch lieber zu Hause bleiben, das kannst du mir glauben. Und dann lachten wir. Ich vermisse diese Telefongespräche und ich vermisse sie. Wem soll ich jetzt Bilder von den Kindern, dem Enkel und aus dem Urlaub zeigen? Sowas kann man Freunden nicht zumuten. Aber sie hat sich das immer mit echtem Interesse angeschaut. Über die Beerdigung seiner Mutter schreibt der Weltautor: Es hätte ihr gefallen, wie wir alle auf dem breiten Weg im hellen Sonnenlicht hinter dem Katafalk herlaufen und wie mir unterwegs immer leichter ums Herz wird, weil ich mir vorstelle, dass sie mir aus dem Weltall zulächelt.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom 22. November. Das Schöne an dieser Radiosendung ist ja, dass es sie auch als Podcast gibt. Zum Beispiel in unserer DLF-App, die ich Ihnen sowieso empfehle, oder einfach da, wo Sie eben Ihre Podcasts herbekommen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.